Guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Sie gehört zu den mächtigsten Frauen im Land. Für manche ist sie die Galionsfigur der SPD. Groß geworden mit 5 Geschwistern in 2 Kinderzimmern in Duisburg, Vater Busfahrer, Mutter Hausfrau. Über diese Zeit sagte sie einmal, wir sind robust aufgewachsen. Sie macht einen Hauptschulabschluss und arbeitet sich nach ganz oben, wird Bundestagsabgeordnete und Bundestagspräsidentin. Heute ist sie Parteivorsitzende der SPD und Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Es gibt also viel zu besprechen. Wie viel Sozialstaat kann man sich leisten? Müssen wir mehr arbeiten? Müssen wir länger arbeiten? Stichwort Rente. Und in welchen Momenten würde sie am liebsten wieder Bullshit sagen? Guten Abend, Bärbel Baas.
Guten Abend, Frau Atalay.
Schön, dass Sie da sind. Frau Baas, am Wochenende war der große Parteitag der CDU in Stuttgart. Haben Sie dem Kanzler schon eine SMS geschickt nach dem Motto, danke Friedrich, weil er hat ja irgendwie so seine Mitte entdeckt und gar nicht gegen Sie oder die SPD ausgeteilt?
Naja, man merkt natürlich, dass wir Koalitionspartner sind und am Ende müssen wir ja auch nach Parteitagen, wo es natürlich immer erlaubt ist, auch sag mal eigene Positionen zu beziehen. Das muss auch so sein. Am Ende werden wir dann immer natürlich zusammenkommen müssen und können wir das wieder umsetzen, was auf Parteitagen beschlossen wird, gemeinsam oder nicht. Also insofern war das, glaube ich, für die CDU auch ein guter Parteitag.
Aber waren Sie erleichtert, dass da gar keine Spitzen kamen?
Naja, wobei ich nehme es sportlich, wenn ich das mal so sagen darf, okay. weil ich nehme ja auch raus, auf dem Parteitagen der SPD auch, sag ich mal, anders zu reden, weil man da redet man zu seiner eigenen Parteibasis und das muss erlaubt sein. Wir sind beide Parteivorsitzende und haben natürlich auch noch andere Funktionen in der Regierung, aber ich finde, das muss erlaubt sein, da muss man auch mal sportlich drüber weggucken.
Es gibt jetzt, wenn ich das so als Nettigkeit vielleicht des CDU-Parteitags bezeichnen kann, noch eine Nettigkeit aus der Union in Richtung SPD. Jetzt will Bundesinnenminister Dobrindt den sofort in Arbeitplan umsetzen. Das heißt, dass Asylbewerber schon nach 3 Monaten des Aufenthalts hier arbeiten dürfen. Ist das eine gute Idee, die Ihnen so gefällt?
Also das hat die SPD ja schon lange gesagt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, die Menschen, wenn der Antrag läuft und manchmal dauert es ja wirklich lange, bis er geprüft wird, dass die in der Einrichtung sitzen und nichts tun dürfen. Deswegen ist das ein wichtiger, richtiger Schritt, dass man sagt, ihr habt den Zugang zum Arbeitsmarkt und ihr könnt arbeiten gehen.
Und ist auch so, wie es ist, jetzt gut geplant. Weil ich hatte den Eindruck, eigentlich dürften doch eigentlich Asylbewerber auch schon arbeiten.
Ja, das sind sogenannte Arbeitsgelegenheiten, die die Kommune natürlich organisieren kann. Aber dass sie jetzt auch sagen, also sie können auch in Unternehmen arbeiten und da einen Arbeitsplatz suchen, wobei ich immer sage, es ist auch wichtig, dass wir die Integrationskurse natürlich jetzt nicht reduzieren, weil das
sollen
Thema
aber reduziert werden.
Ja, aber das Thema Sprache spielt natürlich gerade, wenn ich in einem Beruf arbeiten will, eine große Rolle. Deswegen macht es Sinn, beides zusammenzudenken. Und dann, aber die Idee ist richtig, haben wir lange gefordert. Und natürlich macht es dann auch Sinn, wenn die Menschen arbeiten gehen, dass man ihnen vielleicht am Ende auch eine Bleibeperspektive gibt. Aber das ist ein anderes Thema.
Das will man ja zumindest im Moment noch nicht, ne? Also da sind Sie noch dran, dass sich das verändert, höre ich daraus. Es gibt aber noch ein Tariftreuegesetz. Auch das ist was Sie ja lange gefordert haben. Da war die Union ja auch lange skeptisch und das soll jetzt auch beschlossen werden. Was haben Sie denn da getan, dass das auch noch geklappt hat?
Überzeugungsarbeit.
Okay, war die hart?
Ja, natürlich, weil das ist ja immer eine Frage, wenn man das einführt. Wir kennen das allerdings auch aus vielen Bundesländern, die ja ihre eigenen Tariftreuegesetze haben. Aber es wurde natürlich so ein bisschen bekämpft unter wieder neue Bürokratie. Auf der anderen Seite haben wir es wirklich so einfach wie möglich geregelt. Und ich finde wichtig, wenn wir 500 Milliarden ins Land investieren, dass dann auch die Beschäftigten was davon haben. Mhm. Auf der einen Seite gute Löhne und ich auch für Unternehmen übrigens. Ich habe oft gehört, wir kriegen keinen öffentlichen Auftrag, weil sie über Dumpinglöhner dann auch ausgebotet werden. Also ist für beide Seiten gut.
Mhm. Man muss zu allem, was wir jetzt besprochen haben, sagen, dass auch manche Sachen doch umstritten sind. Ich will da jetzt nicht so in die Tiefe gehen, weil wir sehr viel hier, sage ich mal, abzuarbeiten haben. Und wenn man sich das jetzt so in der Summe anguckt, hört sich das so positiv an. Mit der Koalition wirkt es so, als wenn man sich bei ein paar Sachen geeinigt hat. Aber wir wissen genau, dass so ein bisschen die großen Brocken irgendwie nach hinten und nach unten geschoben werden. Also alles rund um den Sozialstaat, was wirklich umstritten ist. Und darüber wollen wir gleich sprechen, aber gucken zuerst mal gemeinsam drauf.
Es ist das Dilemma von zwei Personen. Hier der Bundeskanzler der Wirtschaft, dort die Arbeits- und Sozialministerin. Lange ist es ein Paar ohne Rhythmus.
Wir können uns dieses System, was wir heute so haben, einfach nicht mehr leisten.
Eine Zumutung zu viel für die SPD.
Dass wir uns diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, das ist Bullshit.
Der Kanzler gibt klein bei beim Bierchen.
Wir haben sogar ein Glas und zwei Glas Bier getrunken und haben uns über die Themen miteinander ausgetauscht.
Die Themen bleiben. Das Rentenniveau bleibt stabil, macht das System aber sehr teuer. Eine Reform steht an. Das Bürgergeld heißt bald Grundsicherungsgeld und soll Langzeitarbeitslose schneller in den Job bringen. Und der Sozialstaatsdschungel wird gelichtet. Es gibt einen Plan.
Der Sozialstaat von morgen wird einfacher, gerechter und digitaler sein.
Bleibt die Frage, können wir uns das leisten? Fast die Hälfte des Bundeshaushalts geht fürs Soziale drauf.
Reformen ohne Einschnitte wird am Ende des Tages nicht funktionieren.
Der Kanzler ist gerade nah bei der SPD. Die Jungen seiner Partei aber machen weiter Druck.
Bevor wir dazu kommen, der Kanzler sagte eben, Sie haben ein, zwei Bier getrunken. Wo trinkt man denn mit dem Kanzler Bier?
Im Kanzleramt.
Im Kanzleramt. Hat der da so ein Fass stehen aus dem Sauerland oder?
Ja, ich glaube, die Küche im Kanzleramt ist ganz gut sortiert.
Okay. Und danach war es für Sie auch erledigt?
Ja, wir haben uns wirklich ausgetauscht und wieder erwarten ist es ja so, dass man da immer einen Zwist sieht, aber wir arbeiten wirklich gut zusammen. Wir haben uns auch insbesondere bei der Grundsicherung haben wir lange miteinander auch verhandelt, auch zu zweit. Dann kamen die Fraktionen dazu. Das war ja eine große Reform, die wir sehr umstritten war, auch in meiner eigenen Partei. Wir mussten uns da finden, aber das hat gut funktioniert und es wird auch täglich besser.
Wird es denn auch besser, wenn es mit Blick auf die Rente geht? Wir haben es gerade gehört, die Junge Union hat ja auf dem CDU-Parteitag versucht zumindest oder vorgeschlagen, ist da jetzt erstmal nicht weitergekommen, dass man die Rente mit 63 ganz abschafft. Sind Sie immer noch völlig dagegen?
Der Punkt ist ja, wir haben ja jetzt die Alterssicherungskommission, da liegen alle Vorschläge auf dem Tisch. Aber was ich trotzdem immer sage, was immer wir auch für ein System haben, es muss ja für Menschen eine Perspektive geben, die nicht so lange können. Mhm. Aus gesundheitlichen Gründen. Und die Rente mit 63 war ja mal gedacht für langjährig Versicherte. Und das halte ich nach wie vor für richtig. Das ist ja das Thema, wenn ich lange einzahle, früh anfange, lange einzahle, sage ich, nach 45 Jahren muss auch irgendwann Schluss sein. So, und dafür war ja damals die Rente mit 63 gedacht, dass die mit 16 oder 15, es war ja eine Generation, die früh angefangen hat, da kann man ja auch nicht sagen, ihr müsst jetzt durcharbeiten, bis 50 Jahre einzahlen und am Ende bleibt nicht mehr viel vom Leben übrig. Deswegen muss man sich anschauen, welches Modell kommt am Ende dabei raus. Ist es eins, wo man sagt, dass die lange und früh anfangen und lange einzahlen, dann auch irgendwann aussteigen dürfen? Wie man das dann nennt, ist das eine. Und ich glaube, ich muss den Menschen die Angst nehmen, da bin ich fest von überzeugt. Was ist, wenn ich das gesundheitlich nicht schaffe?
Aber ich höre
wie ist
raus,
dann die Absicherung?
Ja, aber ich höre raus, dass das nicht absolut ist, dass man sagt, das wollen wir komplett halten, sondern dass man Modelle findet, die flexibler sind.
Also genau, also es muss nicht immer, wie ich immer sage, so an ein Lebensalter. Das ist ja ist natürlich für ein System einfacher, wenn man ein genaues Alter hat, also eine Zahl. Aber die Idee ist ja auch zu sagen, wie schaffen wir es, dass langjährig Versicherte trotzdem auch irgendwann rausgehen können? Ne? Also welche Dauer muss ich verbringen, damit ich auch eine gute Rente am Ende habe? Und das wird gerade in der Alterssicherungskommission diskutiert. Und ich finde, auch die SPD sollte da offen sein.
Ja.
Wenn abgesichert ist, langjährig Versicherte haben die Chance, auch auszusteigen, wenn es, wenn dabei auch eine lebensstandardsichernde Rente rauskommt. Und auf der anderen Seite, auch die müssen Schutz bekommen, die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht so lange arbeiten können.
Können Sie eine Rente mit 70 ausschließen?
Für diese Legislatur ja, weil wir es auch, wir haben es ja diskutiert während der Koalitionsverhandlungen. Und da gibt es auch zwei Lesarten gerade. Gehe ich über die Lebenserwartung oder gehe ich über diese Einzahlung, also über die Beitragszeiten? Da gibt es ja in der Diskussion im Moment zwei Arten, die man da in ein neues Rentenkonzept gehen kann. Und deshalb glaube ich, in dieser Legislatur werden wir es nicht beschließen.
Aber können Sie sich das erlauben, noch zu warten? Also ganz viele Expertinnen und Experten sagen, das System ist eben so marode, sage ich mal, immer weniger die Einzahlen, immer mehr Menschen die Rente bekommen. Das wird auf Dauer nicht gehen. Wir müssen eigentlich jetzt ganz schnell was machen. Das ist doch eigentlich ein Schieben nach hinten.
Ja, aber ganz schnell wird ja vom Grundsatz, ist ja immer schwierig. Ich habe ja mehrere Generationen. Eine, die kurz vor der Rente stehen, die jetzt natürlich auch schon, sag mal, lange gearbeitet haben. Die sagen, wenn jetzt ein Beschluss kommt, ab morgen muss ich bis 70. Die haben natürlich auch eine Planung. So, und dann gibt's eine Generation da, in der Mitte, wo ich immer sage, das sind die, die können auch noch mal, die können noch eine Zeit in diesem System verbringen, muss man sich anschauen. Und dann gibt's die ganz Jungen, die noch gar nicht im Arbeitsleben sind. Wie gehen wir damit um und wie machen wir die Rente sicher über diese drei Säulen und über diese drei, ich nenne sie jetzt mal drei Generationen, das ist natürlich die Jungen und die Alten, aber damit in der Mitte der gibt es ja auch noch eine Gruppe, die so um die 30, 35 ist, die natürlich noch ein Arbeitsleben vor sich haben.
Aber es gibt Prognosen, die Wirtschaftsweise Grimm sagt, 2029, was ja schon quasi übermorgen ist, es geht so schnell, wonach der Sozialstaat in dieser Form auch wegen der Rente einfach nicht mehr finanzierbar ist.
Ja, aber ich will mal erinnern, wir hatten oft schon solche Prognosen, also schon lange vor meiner Zeit, die dann so nicht eingetreten sind, weil wir natürlich immer Produktivitätssteigerungen haben. Wir haben immer auch Zuwanderung gehabt. Das heißt,
ist die Lage nicht völlig anders in diesen Jahren? Also ich finde, es ist nicht vergleichbar mit vor 5 Jahren. Wir haben Krieg in Europa.
Ich rede von Prognosen, die vor 10 Jahren, 15 Jahren gemacht wurden, die heute nie so eingetreten. Da gab es Prognosen, der Beitragssatz wäre heute schon bei 25% oder mehr. Das ist hat nie stattgefunden. Deswegen will ich nur sagen, natürlich machen wir die Prognosen. Die müssen auch sein. Man muss planen, weil es ja über Lebenszeiten geht. Und dennoch sage ich auch immer, wir brauchen eine mutige Reform. Also da geht es nicht nur um 2 Stellschrauben, sondern die Frage ist, wie zum Beispiel Österreich, Schweden, wir gucken auch in die anderen Niederlande, alle haben andere Modelle. Ich habe schon mal gesagt, braucht es nicht auch einen Schritt, wo man sagen, am Ende sollen alle mal in dieses System einzahlen und keine unterschiedlichen Systeme. Also da ist viel, was wichtig ist. Aber bei Rentenversicherung muss man immer sagen, es geht nicht von heute auf morgen. Es geht immer um Generationen, die man da denken muss.
Gehen Sie mit dem Kanzler mit, der über alles irgendwie stellt, wir müssen einfach mehr arbeiten. Wir müssen fleißiger sein.
Ich glaube, dass wir ein ganz fleißiges Land sind. Und ich empfinde das auch so, dass die Menschen das ganz anders wahrnehmen. Ich bin ja auch viel unterwegs. Und die sagen, wir sind keine Faulenzer. Wir leisten hier ganz viel. Wir haben, das wissen alle, Überstunden, die nicht bezahlt werden. 600 Millionen Überstunden, die nicht ausgezahlt werden. Daran zu sagen, wir arbeiten zu wenig, das empfinden die Menschen anders und sie haben ja auch recht.
Wie kommt er denn da drauf?
Das weiß ich nicht, das müsste man den Kanzler fragen.
Ja.
Aber es
er
ist
sagt,
schon,
wir haben Fakten und Daten.
Na, wo,
Schweiz wird mehr
ja, aber
gearbeitet,
wo er recht hat, wir haben natürlich eine hohe Teilzeitquote. Das kann man deshalb immer nicht 1:1 vergleichen. Wir haben eine sehr hohe Erwerbstätigkeit, aber allerdings viel in Teilzeit. Das liegt aber an Rahmenbedingungen, die wir haben.
Ja.
Also dass zum Beispiel keine verlässlichen Kita-Zeiten in der Betreuung oder in der Schule und meistens übrigens die Frauen diejenigen sind, die dann zu Hause bleiben und in Teilzeit gehen und in einer Falle hocken. Und viele von ihnen sagen, dass sie mehr arbeiten würden. Also wir haben Erwerbspotenzial, wir haben auch viele Menschen, die zugewandert sind, die arbeiten können. Und deshalb auch der Plan mit Asylbewerbern, das möglich zu machen, das ist alles richtig. Wir haben im Land noch viel Potenzial, aber denen, die jetzt schon fleißig sind, zu sagen, ihr macht jetzt noch mal ein Stündchen mehr, das hört sich so locker an.
Ja.
Die sagen, ich bin belastet. Ja, aber die sagen, ich bin belastet und ich mache schon viel. Und ich mache es übrigens noch 2-mal mehr, weil wir gerade einen Personalmangel im Unternehmen haben. Das kommt dann halt irgendwie falsch an.
Aber wie wollen Sie das Potenzial heben, wenn da auch welches da ist? Weil das muss ja offensichtlich sein. Also wenn wir dann auf die Wirtschaft gucken, irgendwas muss ja passieren.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir haben viele Menschen mit Behinderungen, wo immer noch Vorurteile da sind, die kriegen wir nicht in den Arbeitsmarkt. Wir haben unter den Arbeitslosenzahlen 6% mehr Menschen mit Behinderungen, die arbeitslos sind, obwohl sie gut qualifiziert sind. Wir kriegen sie kaum in den Arbeitsmarkt.
Sicher wichtig, aber das wird nicht in der Summe.
Nein, aber das ist eine Gruppe.
Viel helfen, ja.
Die zweite Gruppe sind wirklich die Frauen.
Ja.
Oder die in Teilzeit sind. Die sagen, ich kann es nicht, weil ich erstens belastet bin. Es ist nicht nur der Grund Kind oder Pflege der Angehörigen, sondern viele sagen auch, ich muss Arbeitszeit reduzieren, sonst bleibe ich nicht gesund. Mhm. Zum Beispiel in der Pflege. Und wir haben einen Fachkräftemangel. Das heißt, wie kriegen wir es hin, dass wir das Potenzial, was wir haben, also die Menschen, die zugewandert sind, wie kriegen wir die durch Integration, durch Sprache, wo wir viel investieren müssen. Wir haben jetzt auch den Etat 450 Millionen aufgestockt, damit wir diese Fachkräftezuwanderung gezielt machen können. Und es muss für Unternehmen schneller gehen. Die Work-and-Stay-Agentur, die wir planen, dass die Genehmigung, wenn jemanden aus dem Ausland kommt und hat einen Arbeitsplatz, sagen viele Arbeitgeber, das dauert hier ein Jahr und länger, bis ich die Genehmigung habe, dass der hier bleiben kann und arbeiten kann. Das muss besser werden. Da hat es wahnsinnig, diese Gruppen alle zusammen, ist ein wahnsinniges Erwerbspotenzial.
Es wird ja immer wieder eben von den Frauen gesprochen, aber was können Sie denen konkret anbieten? Wir sprechen ja Ewigkeiten schon darüber, es muss eine verlässliche Kinderbetreuung geben, es muss eine Möglichkeit geben, wenn man in der Pflege ist, zu entlasten. Passiert nun nicht so recht. Und die SPD ist jetzt auch schon ein bisschen länger dabei.
Naja, aber wir sind ja dran, dass wir das sagen. Also auch steuerpolitisch, also Ehegattensplitting, altes Thema, wo die Union sich nicht bewegen will. Aber das sind halt diese, Frauen werden oft in die Rolle der Hinzuverdienerin gedrängt. So, und wie gesagt, Kita-Zeiten, die müssen ausgebaut werden, da sind die Länder für zuständig, auch in verlässliche Schulbetreuung. So, und das muss Hand in Hand gehen. Und ich glaube, durch Verbesserung der Rahmenbedingungen, wie in anderen Ländern auch, werden wir es schaffen, dass auch viel mehr Menschen, die arbeiten wollen, die mehr arbeiten wollen, das dann auch können.
Ich habe mich so in der Vorbereitung auf diese Sendung immer wieder gefragt, wenn man sich so Ihre Biografie jetzt anguckt, Sie sind eben SPD-Parteivorsitzende, Sie sind Bundesministerin, für wen kämpfen Sie eigentlich, wenn Sie das kurz zusammenfassen müssten?
Ja, wirklich, dass das Leben der Menschen besser wird. Das hört sich jetzt so pauschal an, aber mir geht's wirklich um die Normalen, die wirklich aufstehen und sagen, ich gehe schuften und die Rahmenbedingungen einfach besser werden und vor allen Dingen der Alltag besser wird. Und das sind die normal arbeitenden Menschen in diesem Land. Und deshalb bin ich auch immer so, ja, wie sage ich, hartleibig, wenn es darum geht, irgendwie auch Arbeitnehmerrechte abzubauen, weil am Ende passt alles nur zusammen. Also wir schaffen das auch, übrigens die Wirtschaftskrise zu bekämpfen, nur gemeinsam. Durch eine starke Sozialpartnerschaft. Die Leute müssen gute Rahmenbedingungen haben, die müssen gute Löhne haben. So, und dafür kämpfe ich.
Hört sich manchmal fast mehr wie eine Gewerkschafterin
an. Ja, das mag sein, aber ich bin auch...
Wäre das auch eine Rolle?
Ja, vielleicht hätte das mal auch eine Rolle sein können in meinem Leben. Jetzt habe ich einen anderen Weg gewählt, aber als Ministerin für Arbeit und Soziales sind das halt auch die klassischen Themen. Also, wobei ich immer sage, mir ist wichtig, dass beides. Also wir brauchen gut funktionierende Wirtschaft, die boomt, und ich will aber auch immer, dass gleichzeitig die Beschäftigten was davon haben.
Also, aber gelingt in dieser Spagat? Also ich will natürlich auch darauf hinaus... Arbeit und Soziales, das ist die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber es ist auch irgendwie die andere Seite, das ist Arbeitsmarktpolitik. Und da werfen Ihnen viele vor, dass Ihnen dieser Spagat nicht so recht gelingt, also dass die Unternehmer vielleicht dann nicht so den Besuch bekommen von der Arbeitsministerin. Gelingt Ihnen der Spagat?
Ja, natürlich. Also ich habe heute noch mit dem Verband der Maschinenbauer gesprochen. Also ich war vielleicht noch nicht so viel vor Ort, aber ich habe jetzt auch ganz viele...
Woran liegt das?
Ja, es liegt daran, weil ich tatsächlich bin ja erst seit 6. Mai im Amt und ich habe tatsächlich viele Termine, erstmal diese ganzen Antrittsbesuche. Ich habe 15, also wenn die Terminliste stimmt, da gehe ich jetzt mal von aus, weil ich das gar nicht so im Blick habe, aber das sind 15 Gespräche mit Wirtschaftsverbänden gewesen, mit IHK, mit allen den großen Akteuren, natürlich auch 21 Gespräche mit Wohlfahrtsverbänden, Verbänden und mit anderen. Und die Betriebsbesuche habe ich mir jetzt für dieses Jahr vorgenommen, weil erstmal, wenn man neu ist, fängt man an, die Antrittsbesuche zu machen. So gehört sich das auch als neue Ministerin. Und ich hatte natürlich die Grundsicherungsreform. Ich hatte auch viel zu tun, ehrlicherweise. Das Rentenpaket, das Tariftreuegesetz, Behindertengleichstellungsgesetz, das Sie macht sich große, auch nicht von alleine.
Große Abteilung, sage ich mal. Ja,
aber die Sozialstaatskommission musste organisiert sein. Die Alterssicherungskommission sollte vorgezogen werden. Also es ist ja nicht so, als hätte ich irgendwo im Büro gesessen und ein Däumchen gedreht, sondern ich habe in der Tat viel auf den Weg gebracht. Und jetzt in der Sommerpause wird es die Runden geben. Und übrigens kriege ich auch jeden Tag Einladungen. Es ist nicht so, dass die Unternehmen mich auch nicht sehen wollen, sondern das wird schon so sein, dass wir dann auch den einen oder anderen Besuch machen.
Dass das noch passiert bei irgendwelchen großen Unternehmen. Da frage ich mich, hilft es, wenn man eben schon so ein bisschen, ich sag mal, das Image hat? Sie haben das jetzt erklärt, warum und wieso. Aber trotzdem sagt der ein oder andere, mit den Arbeitgebern hat es sich nicht so. Da gibt es natürlich auch einen Grund für, weil sie die als eher Gegner charakterisiert haben beim Jusos-Parteitag. Da wollen wir mal einmal reingucken, weil das sagt schon was aus.
Da saßen sie. Sag das jetzt mal ganz offen, die Herren. Ja, meistens waren es Männer in ihren bequemen Sesseln. Der ein oder andere im Maßanzug. Und die Ablehnung war deutlich zu spüren.
Und da sagen Sie auch noch, als ich das gesehen habe, weiß ich, wogegen wir kämpfen müssen. Bereuen Sie das?
Nein. Also ich habe bei, das war ein Juso-Kongress, da habe ich als Parteivorsitzende gesprochen. Und worum es mir wirklich geht, ist, dass im Moment so eine Debatte da ist, dass wenn wir den Sozialstaat abbauen, Arbeitnehmerrechte abbauen, dann geht es der Wirtschaft wieder gut. Mhm. Und da sage ich, wir haben... der Arbeitnehmer oder der Arbeiterbewegung ist ja nichts geschenkt worden. Also diese ganzen Schutzrechte, die wir heute haben, sind ja erkämpft worden. Und deshalb war dann am Schluss der Satz, dass ich gesagt habe, und da werde ich immer für kämpfen, dass wir das aufrechterhalten. Mhm. Und da weiß ich
war
dann...
War aber schon bezogen auf die Arbeitgeber, oder? Die Unternehmer,
es war eine lange Strecke. Das war der Arbeitgeber, der war ja im Vorfeld und so weiter. Ich sag ja, das war ja auch ein Klima, wo klar war, da kommt scheinbar das Feindbild in den Raum. Und umgekehrt weiß ich aber auch, ich stehe an der Seite derer mit einer starken Sozialpartnerschaft, gerade die kleinen und mittelständischen, die auch nicht ein und aus wissen, die habe ich auch gar nicht gemeint. Und ansonsten ist es auch schade, dass die sich angesprochen fühlen. Ich habe die gemeint, die einfach ihre Verantwortung auch nicht übernehmen, also dann ihre Standorte ins Ausland verlagern und sagen, Obwohl wir, sagen wir mal, Fördergelder geben und auf der anderen Seite aber sagen, wir reduzieren hier knallhart Kosten und Bürokratieabbau heißt für mich Arbeitnehmerrechteabbau. Ja. So, und deshalb ist das in der Tat eine Debatte, die man führen muss, weil dafür stehe ich schon, dass es auch den Beschäftigten gut geht, es soll der Wirtschaft gut gehen. Das ist auch meine Aufgabe, dass wir das hinkriegen. Und auf der anderen Seite will ich aber auch immer, dass das partnerschaftlich läuft und dass auch die Beschäftigten was davon haben.
Sie haben es gerade angesprochen, dass die Sie eher als Feindbild gesehen haben, als Sie nämlich bei dem Arbeitgebertag waren. Das gucken wir auch mal kurz rein. Da hat man gelacht.
Wir finanzieren diese Haltelinie aus Steuermitteln. Sie belasten damit die Beitragszahler nicht. Das war auch eine Entscheidung, die wir im Koalitionsverhandlungen getroffen haben. Ja, das mag für Sie lustig klingen, aber wir hätten, das ist überhaupt nicht lustig.
Warum wurde gelacht?
Es hat vorher schon angefangen, da habe ich über Tariftreue bei der Rede geredet, da ist schon zum Teil gebuht worden. Also es war eine Stimmung einfach im Saal. Aber gut, wenn man in die Küche geht, wie sagt man so schön, da muss man auch
Sie damit
Hitze
gerechnet?
Aushalten. Ja, also es war ja vorher schon eine Strecke. Da ging es die ganze Zeit um das Rentenpaket. Das ist sehr angegriffen worden. Ich war da übrigens auch mit dem Kanzler zusammen sehr standhaft, dass wir sagen, es ist vereinbart und das machen wir auch. Und ich habe da auch nichts untergejubelt. Also es war ja so eine lange, wochenlange Debatte, wo mir immer vorgeworfen wurde, ich hätte irgendwas überinterpretiert aus dem Koalitionsvertrag. Ich hätte irgendwas untergejubelt im Gesetz. Also es war ja eine recht harte Auseinandersetzung. Mhm. So, und das hat sich einfach Bahn gebrochen. Also insofern nehme ich das nicht übel. Auf der anderen Seite habe ich mich auf der anderen Seite auch gewehrt, dass ich gesagt habe, also mir ist auch wichtig, dass die Beschäftigten was davon haben und dass wer lange gearbeitet hat, am Ende auch davon leben muss. Und wenn darüber gelacht wird, dann finde ich das auch unangenehm und auch nicht passend. Ich war jetzt auch im Präsidium der BDA, wir haben uns ausgetauscht.
Auch Bier getrunken.
Nee, da gab's nur Wasser und Tee und Kaffee. Aber es ist wichtig, weil wir müssen am Ende, und das ist eigentlich das, was ich sagen will, ein Gegeneinander macht überhaupt keinen Sinn, weder Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer oder...
Aber es wirkt so. Also ja, es wirkt natürlich, wenn man das von außen betrachtet sieht, wirkt das jetzt nicht so, als wenn es dann miteinander gäbe. Da wirkt es schon eher so, als wenn auf beiden Seiten, sage ich mal, doch empfindlich reagiert wird und hart reagiert
Wir werden auch immer mal wieder unterschiedliche Interessen haben. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass wir das Gemeinsame suchen. Ja. So, und darauf kommt's jetzt an. Weil wir können dieses Land nur gemeinsam voranbringen. Und eine starke Sozialpartnerschaft hat übrigens diesem Land immer sehr geholfen. Dass Gewerkschaften und Arbeitgeber, deswegen, ich will gar keine Gesetze machen, wie ich immer sage, wenn wir eine starke Sozialpartnerschaft haben, die alles miteinander klären und regeln, dann muss ich keine Gesetze machen in dem Sinne.
Da ist man wahrscheinlich weit von entfernt, weil man...
Ja, weil auch die Tarifbindung in diesem Land zurück... Wir haben nur noch 50% Tarifbindung, also dadurch werden ja Arbeitsbedingungen nicht immer besser. Aber dennoch haben wir ja ein gleiches Ziel. Wir müssen mit diesem Land wieder vorankommen und weil auch die Beschäftigten brauchen Arbeitsplätze, also da gehört beides zusammen und deshalb, dann knallt's ab und zu mal, wenn man in Auseinandersetzung ist, aber man muss auch wieder zusammenkommen und ich bin ja auf jeden Fall dazu bereit, gar keine Frage.
Hat Sie auch getriggert, weil Sie haben das so gesagt, vor allem Männer, die da sitzen und die Arbeitsministerin, die dort steht, hat das was damit zu tun?
Also ich habe das jetzt gerne, ich glaube, keiner wäre gerne ausgelacht worden. Also ich glaube, das hatte jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, aber es sind natürlich überwiegend in manchen Verbänden hat man natürlich reine Männerrunden. Also ich selbst sitze ja auch im Koalitionsausschuss als einzige Frau. Also das und dann merkt man schon auch an Körpersprache und so. Aber damit will ich den Arbeitgebern jetzt überhaupt nichts vorwerfen. Nicht, dass da wieder was Neues entsteht, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin immer bereit, gesprächsbereit und das haben wir jetzt auch gemacht und das machen wir auch nach wie vor, weil ich habe genauso das Ziel wie der Kanzler, aber auch wie die Wirtschaft und die Arbeitgeber, dass wir hier vorankommen in diesem Land.
Hat es vielleicht auch ein bisschen mit der Doppelrolle zu tun, dass Sie eben auf der einen Seite als SPD-Vorsitzende auch SPD-Urthemen, sage ich mal, aufgreifen müssen und ja auch an der SPD-Basis, das gut funktioniert. Sie hatten ein gutes Ergebnis beispielsweise bei der Wahl. Und auf der anderen Seite Sie aber als Ministerin in einer Koalition sind und eben ein bestimmtes Amt ausfüllen. Ist das nicht auch ein Problem?
Ja, natürlich. Also dem Kanzler geht es ja ähnlich. Also er ist auch Parteivorsitzender. Und darüber haben wir ja auch gesprochen. Das ist... Ich kann aber nicht, weil ich jetzt im Regierungsamt bin, irgendwie 3 Jahre lang mit meiner Partei nicht reden. So, und natürlich wird in der Außenwahrnehmung immer... Die Rolle schwingt mit. Deswegen war ja auch die Kritik so groß, als ich das gesagt habe beim Juso-Bundeskongress.
Was haben Sie gesagt?
Na,
das Ganze, was Sie gerade meinten, und Bullshit haben Sie auch noch gesagt.
Auch, ne? Aber ich rede da als Parteivorsitzende. So, natürlich schwingt damit, oh, die Arbeitsministerin hat sowas gesagt, gehört sich das, darf sie das? Aber das sind auch unterschiedliche Rollen. Aber Sie haben recht, das ist immer ein Spagat. Auf der anderen Seite will ich mich aber auch nicht so verschwurbeln, dass ich am Ende so spreche, wie es auch keiner hören will, nämlich gar nichts Konkretes sage. Ja. Ich bin halt so, wie der Schnabel mehr gewachsen ist. Und ich müsste mich sehr verstellen, wenn ich anfange, jetzt so im diplomatischen Dienst zu arbeiten. Mhm. Aber ich finde, man muss die Rollen auch ein bisschen auseinanderhalten. Ich muss zu meiner Basis auch anders sprechen dürfen, als ich dann am Ende in meinem Regierungsamt...
Sie sprechen ja über den Koalitionspartner. Das ist dann auch nochmal anders, ob
ja,
man
gut,
vielleicht...
Die haben ja über mich wochenlang beim Rentenpaket, also sie könnten auch einblenden, was der Vorsitzende der Junge Union gesagt hat. Mhm. Oder ich beschimpft worden bin, zum Teil auf dem Kongress der Junge Union. Also ich nehme das...
Nehmen Sie das persönlich?
Nein, ich muss das, aber ich höre das.
Ja.
So, aber dann darf man sich da auch nicht wundern, wenn ich an anderer Stelle auch mal einen Kommentar dazu abgebe.
Das wollen die Leute aber so gar nicht. Die finden das ganz schräg, wenn eine Koalition sozusagen...
Die
mögen insgesamt keinen Streit. Und ich glaube, das ist dann ganz schwer auch für Menschen zu trennen. Was ist das jetzt genau? Ja, also das ist genau jetzt auf dem SPD-Parteitag oder bei den Jusos redet man anders. Und trotzdem haben die das Gefühl, aber das ist doch eine Regierung, die uns hier aus der Misere holen soll. Und so wirkte es eine lange Zeit nicht.
Genau.
Deswegen die Frage,
und in diesem Jahr habe ich mir vorgenommen, Zuversicht auszustrahlen.
Also in diesem Jahr weniger... B-Punkt, Punkt, Punkt und mehr.
Ja gut, ich kann es nie ausschließen für die Zukunft, aber wir haben schon, um jetzt auch nochmal ernsthaft zu werden, wir haben wirklich eine enorme Verantwortung für dieses Land, für Europa, auch bei der geopolitischen Lage und den Herausforderungen um uns herum. Und das werden wir nur gemeinsam schaffen. Und natürlich wird es immer mal wieder Streitpunkte geben, wir sind unterschiedliche Parteien. Aber mir wäre es auch lieber, wir könnten das hinter verschlossenen Türen machen und nicht so oft und so viel öffentlich. Weil das hat ja auch schon, sag mal, in der Ampel, in der letzten Legislatur geschadet.
So, Kind, ja.
Und ich habe dann den Ehrgeiz wirklich, und das nehme ich auch der Union ab, dass wir das hier gemeinsam auch über die volle Strecke, die 4 Jahre auch gemeinsam nach vorne bringen.
Und in einem Superwahljahr. Wir haben tatsächlich viele Wahlen jetzt vor uns. Man muss sagen, die SPD liegt bei ungefähr 16% bundesweit, was wirklich einfach wenig ist für so eine große Partei. In Mecklenburg-Vorpommern, da ist Manuela Schwesig ja schon lange im Amt, da ist die AfD deutlich vor der SPD. In Sachsen-Anhalt könnten sie den Einzug ins Parlament sogar ganz verpassen, da nimmt die AfD ihnen die Wähler weg.
Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen, weil wir haben ja Beispiele, also gerade Alexander Schweizer jetzt auch oder auch Manuela Schwesig, die sind tolle Ministerpräsidenten und Präsidentinnen und die werden, also die Persönlichkeitswerte spielen eine Rolle bei Landtagswahlen und so weiter. Also ich bin da überhaupt nicht, sag mal, gebeutelt, dass wir das nicht schaffen, sondern im Gegenteil, wir arbeiten jetzt gerade sehr intensiv dran, dass wir es schaffen.
Aber die Umfragen sagen klar was anderes und stabil was anderes. Also reicht es zuversichtlich? Wir haben ja jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Ich habe das letztes Jahr natürlich auch viel gefragt, habe das den Kanzler gefragt. Das nochmal, ja, ist er noch ein bisschen.
Ja, aber aufgeben ist erstens keine Option. Und bei, ich sag mal, in Rheinland-Pfalz ist es jetzt, geht's um 3% und die SPD hat aufgeholt. Und ich glaube, am Ende machen es bei vielen, die an die Wahlurne gehen, auch die Kandidaten aus. Also hat man da Zutrauen, dass die das Land regieren, das auch gut machen und kriegen die am Ende, wenn es zum Wahlsonntag geht, den Zuschlag, ja oder nein? Das sind jetzt noch in Baden-Württemberg 14 Tage und die nächsten, sagen wir mal, 4 Wochen bis Rheinland-Pfalz.
Ne? Da ist natürlich wirklich Baden-Württemberg gerade.
Da muss man sagen,
die AfD.
Ja, die Situation ist sehr schwer für die SPD in Baden-Württemberg, gar keine Frage, weil natürlich da ein Duell jetzt auch entstanden ist zwischen der CDU und den Grünen. Da kommt man auch sehr schwer dazwischen. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Trotzdem geben wir ja nicht auf. Ich war jetzt am Wochenende viel in Baden-Württemberg unterwegs. Die Veranstaltungen sind voll. Also insofern sind da engagierte Genossinnen und Genossen, wenn ich das so sagen darf, die sagen, wir kämpfen hier um jeden Prozentpunkt.
Ich würde gerne noch mal kurz bei der AfD bleiben, die ja selbst jetzt mit riesigen Problemen zu kämpfen hat. Der Verdacht der Vetternwirtschaft steht da im Raum. Heute kommt es noch zu einer AfD-Krisensitzung und es soll auch mehr Fälle geben. Welche Konsequenzen fordern Sie da?
Also wir müssen uns sicherlich nochmal anschauen, ob da System hintersteckt, weil dann ist es, glaube ich, schwierig. Insgesamt ist es ja grundsätzlich, kann man ja nicht sagen, Familienangehörige von Politikern dürfen nicht arbeiten. Die Frage ist nur, welches System dahinter steckt. Und deshalb müssen wir uns vielleicht unser Gesetz nochmal anschauen, unser Abgeordnetengesetz, ob wir was nachschärfen müssen, dass solche, sag mal, Querbeschäftigungen nicht möglich sind. Manche Landtage, ich glaube in Bayern, haben auch bei ihrem eigenen Gesetz einen Ausschluss von Quereinstellungen. Und ich glaube, sowas müssen wir uns nochmal anschauen.
Können Sie für Ihre Partei, für die SPD ausschließen, dass sowas auch bei Ihnen sein könnte?
Also ich glaube, der Unterschied ist, dass das bei der AfD ein System zu sein scheint. Mhm. Und das, natürlich gibt's immer Beschäftigung. Ich meine, man lernt sie auch am Arbeitsplatz kennen und dann entlässt man ja nicht denjenigen. Also es wird... Deswegen kann ich jetzt auf den Punkt nicht sagen, dass sowas gibt's nicht. Aber natürlich haben wir es gesetzlich soweit erstmal ausgeschlossen, dass man zumindest die Angehörigen, die Unmittelbaren, nicht selber beschäftigen darf. Das finde ich auch richtig so.
Man könnte auch in der SPD irgendwo, ich sag mal, es gibt ja viele Büros passieren, dass irgendwer
Es ist ja auch gesetzlich nicht ausgeschlossen. Ich glaube, das wäre auch falsch, wenn wir sagen, Familienangehörige von Politikern dürfen nirgendwo mehr arbeiten im politischen Umfeld. Das finde ich schwierig. Das ist auch nicht das der Punkt, glaube ich, sondern da steckt das System hinter, dass Familienangehörige komplett über Kreuz in Landtagen, in Bundestagen arbeiten. Das muss man, und das würde ich ausschließen, dass es solche, vom System her, ein solches Netzwerk gibt.
Ja, weil Wolfgang Kubicki von der FDP sagte heute, der möglicherweise ja da irgendwie was untersuchen könnte. Die anderen Parteien haben das immer so liegen lassen, weil man Angst hat, dass man selbst Dreck am Stecken hat.
Wie gesagt, ich will nicht ausschließen, dass erstens lernt man sich mal kennen und warum soll dann jemand, der irgendwo in einem Büro arbeitet, dann am Ende irgendwie rausgeschmissen werden. Mhm. Aber wie gesagt, der Unterschied ist, steckt ein System dahinter, macht man das ganz gezielt, dass Angehörige, die ganze Familie irgendwo untergebracht wird, oder ist es was anderes? Deshalb, ich glaube, das darf man so nicht einfach mal locker vergleichen. Mhm. Deshalb sage ich aber trotzdem, lass uns das anschauen. Okay. Wenn wir da was nachschärfen müssen, sollten wir das auf jeden Fall tun, damit ein System so nicht stattfinden darf.
Frau Baas, wir wollen noch mal kurz auf Sie persönlich blicken. Parteivorsitzende, habe ich gesagt, Bundesvorsitzende. Und das war Ihnen aber nicht in die Wiege gelegt worden, kann man sagen. Wir blicken mal auf diesen besonderen Werdegang zusammen.
Duisburg, Anfang der 90er Jahre. Eine junge Frau kandidiert, weil die lokale SPD sagt,
wir geben der Bärbel eine Chance.
Es funktioniert. Die Frau aus einfachen Verhältnissen landet im Rat der Stadt. Sie steigt in der SPD auf und kommt 2009 nach Berlin, in den Bundestag. Dort folgt die Karriere in ihrer Fraktion. Sie mag bei Bildterminen am Rand stehen.
Umgekehrt nehme ich auch kein Blatt von dem Mund. Und die, die mich besser kennen, die wissen das.
Und Bärbel Baas gibt Gas. Privat auf einer Harley, politisch auf großer Bühne. Bundeskanzler Scholz macht sie zur Bundestagspräsidentin.
Heute konstituiert sich der 20. Deutsche Bundestag. Ich bin erst die dritte Frau an seiner Spitze. Ruhmreich ist das nicht.
Nach dem Ampel-Aus geht der Aufstieg weiter. Baas wird Arbeitsministerin und Parteivorsitzende. Eine doppelte Last, regieren unter Reformdruck und eine schwache SPD wieder attraktiv machen.
Wir geben den Menschen ein Versprechen. Du bist frei, über dein Leben selbst zu bestimmen. Du bekommst Chancen, aus deinem Leben auch etwas zu machen.
Sie hat etwas aus sich gemacht. Bärbel Baas aus Duisburg.
Das ist ja so die Verkörperung des sozialdemokratischen Aufstiegsversprechens. Fühlen Sie sich auch so?
Ich glaube schon, dass zum einen die Partei mir viel möglich gemacht hat, auf jeden Fall. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber ich sage auch immer aus dieser Erfahrung heraus, dass ich auch viel Glück gehabt habe, dass ich auch immer auf Menschen getroffen bin, die in mir vielleicht was gesehen haben, was ich vielleicht selber gar nicht so in mir selbst gesehen habe. Man muss auch Selbstvertrauen erstmal aufbauen über die Strecke. Also wenn ich jetzt gerade die junge Bärbel sehe, das ist schon...
Ist lange her. Was denken Sie dann, wenn Sie das sehen?
Das ist, also wenn man sieht, wenn man so politische Karriere anfängt und man braucht ein gewisses Selbstbewusstsein, aber ich habe immer Menschen gehabt, die mich auch unterstützt haben. Mhm. Und ich will aber, dass es nicht am Glück hängt, dass ich irgendeinen Zufall habe, sondern dass wir auch Strukturen schaffen, dass eben Menschen wie die damalige kleinere Bärbel, dass sie es schaffen in diesem Leben. Und das war mir immer wichtig.
Ja. Wenn Sie sagen, man muss selbstbewusst sein, haben oder vielleicht auch aufbauen, musste man und muss man viel einstecken?
Auch, ja.
Weil man diese Biografie hat, oder?
Ja, also man wird auch oft unterschätzt. Klar, Hauptschulabschluss ist auch alles nicht so einfach. Und man wird auch angefeindet, ne, so nach dem Motto, ne, was soll das schon sein? Nur ein Hauptschulabschluss. Man muss schon viel aushalten auf der Strecke. Aber am Ende, wenn man Dinge schafft, dann, es stärkt auch das Selbstbewusstsein.
Warum haben Sie sich für die SPD entschieden damals?
Ja, damals war wirklich, also ich war wirklich schon gewerkschaftlich engagiert vorher, bevor ich mir eine Partei gesucht habe. Und das war wirklich die Geschichte, dass ich mich für die Auszubildenden eingesetzt habe, dass sie übernommen werden bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft damals. Und dann kam der Oberbürgermeister, damals Josef Krings, zu uns, zu den Demonstrierenden und hat gesagt, was macht ihr hier? Und ich hatte so gedacht, was hat der denn jetzt zu entscheiden? Das ist der Oberbürgermeister, der ist doch gar nicht hier im Unternehmen beschäftigt. Warum kann der das entscheiden? Es war halt ein kommunales Unternehmen und Politik sitzt im Aufsichtsrat. Und da war für mich so ein Punkt, wo ich sage, Politik entscheidet was ganz Wichtiges.
Will ich mitmachen.
Da will ich dabei sein.
Ja.
Ne? Also wenn der was zu sagen hat, dann will ich auch in die Politik. Das war so der erste Gedanke. Und dann bin ich relativ schnell dann bei der SPD gelandet, damals in Duisburg. Mhm. Weil da auch viele Betriebsräte schon waren und ich einfach über persönliche Kontakte viele schon kannte. Und dann habe ich den Schritt gewagt, in die Politik zu gehen.
Sie haben noch ganz viele andere Schritte gewagt. Wir haben die KI mal gefragt, was ist für Bärbel Bas die perfekte Position auf dem Fußballfeld? Weil Sie haben nämlich Fußball gespielt. Wir wollen mal einmal reinhören und gucken, was sie sagt.
Bärbel Bas ist am ehesten als Linksaußen oder als Libero geeignet. Als Linksaußen bringt man typischerweise Tempo, Flankenstärke und einen guten Schuss mit.
Passt das?
Ich würde sagen, das passt perfekt zusammen.
Linksaußen, ja.
Ja, und vor allen Dingen einen guten Schuss.
Guter Schuss funktioniert auch. Würden Sie zur WM in die USA fahren wollen?
Ach, das ist immer ein Thema. Also ich bin ja echter Fußballfan und man weiß noch nicht, wie sich das bis dahin entwickelt mit den USA. Aber ich glaube, dass alle freuen sich auf dieses Turnier.
Mhm. Weil ja doch irgendwie von hier und da kommt, sollte man möglicherweise boykottieren mit dem Blick auf Trump und die USA. Aber
gut, das meine ich damit. Man weiß noch nicht, was sich so entwickelt. Aber wir haben transatlantisches Verhältnis immer gepflegt und man sollte die Hand auch immer ausgestreckt lassen bei allen Schwierigkeiten, die man gerade hat. Mhm. Aber da jetzt sportlich zu sagen, wir fahren jetzt nicht zur WM, wäre jetzt nicht mein Anspruch.
Ja, ich habe ja ganz zu Beginn der Sendung einmal die Frage in den Raum gestellt, wo würden Sie nochmal Bullshit sagen? Jetzt haben Sie vorhin gesagt, das sage ich auch, why not? Gibt es so Momente, in denen Sie sich auf die Zunge beißen oder es am liebsten sagen wollen würden?
Es gibt ja, also da gibt es wahrscheinlich viele Momente und nicht mal politisch, auch privat, wo man schon mal gesagt hat, wo man das eine oder andere schon mal im Kopf hat, was man dann aber doch nicht ausspricht. Das wird's immer. Bei mir wird es das auch immer wahrscheinlich geben, dass mal ab und zu klares Wort rauskommt.
Aber müssen Sie sich auf die Zunge beißen oder würden Sie sagen, Sie hauen auch raus?
Nein, also ich glaube, das mögen die Menschen auch nicht, wenn man jetzt permanent inflationär solche Begriffe benutzt. Aber ich kann es nicht ausschließen für die Zukunft, dass nicht doch mal wieder auch, ich sag mal, so ein Schuss dabei ist, den man dann auch mal sagen muss. Mhm. Weil mir liegt einfach auch eine klare Sprache, dass man Dinge einfach mal auf den Punkt bringt. Wobei ich Beschimpfungen natürlich nach Möglichkeit ausschließen möchte.
Wäre in diesen Zeiten auch besonders wichtig.
Genau.
Und natürlich auch wichtig, wenn wir noch mal einmal kurz die Runde drehen, wenn man auf die Landtagswahlen guckt. Also Sie haben eben gesagt, Sie sind zuversichtlich. Das ist für Sie wichtig, dass das tatsächlich noch sich irgendwie drehen und wenden kann. Sind Sie auch zuversichtlich für die SPD, dass es die in dieser Form noch in 3-4 Jahren so gibt?
Naja, da arbeite ich ja dran. Ich bin ja Parteivorsitzende geworden im letzten Jahr, Ende Juni. Und seitdem arbeiten wir daran, dass die SPD eben auch für viele wieder wählbar wird. Weil ich begegne vielen Menschen, die sagen, ja, SPD habe ich früher gewählt, heute nicht mehr, aus den und den Gründen. Wir sind auch vielstimmig gewesen. Wir hatten manchmal keine klare Position. Wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, ein neues Grundsatzprogramm. Also auch die Arbeitswelt hat sich verändert oder die Welt insgesamt hat sich verändert mit den Grundsatzreden, die ja gerade auch eingeblendet waren. Das ist so ein Punkt, wo wir auch sagen, auch die SPD muss sich verändern, erneuern. Und da machen wir uns jetzt mit diesem ganzen Prozess auf den Weg. Wir wollen viele Veranstaltungen machen mit Menschen, mit Expertinnen. Also wir wollen gar nicht im eigenen Saft nur schmoren, sondern wir müssen raus in den Dialog und auch wieder klar machen, wofür wir stehen. Nämlich auch für das Thema Arbeit. Und das ist jetzt auch mein Kernthema, auch als Arbeitsministerin. Aber die SPD muss sich auch, sag mal, in die Richtung Zukunft entwickeln.
Weil die Arbeiter haben sich von ihnen abgewendet, muss man sagen.
Ja.
Und es gibt auch gar nicht mehr so viele klassische wie damals in der Fabrik. Das hat sich auch total verändert. Und sind Sie darauf vorbereitet, das frage ich mich.
Genau, und das meine ich. Die Arbeitswelt hat sich verändert. Sind wir eigentlich in vielen Berufsgruppen noch präsent? Werden wir als SPD wahrgenommen? Also ich sag mal, die Plattformökonomie, viele arbeiten digital heute. Ist die SPD da überhaupt präsent? Und das ist genau das, wo wir jetzt auch Antworten finden müssen. Und das haben wir uns fest vorgenommen. Und dann bin ich auch da zuversichtlich, die SPD gibt es seit 162 Jahren. Die wird es auch weiterhin geben.
Und es klappt auch Duo, Klingbeil.
Ja.
und Bas, der übrigens heute Geburtstag hat, oder?
Genau, wir haben auch gesungen heute für ihn. Wir hatten heute eine gemeinsame Sitzung und das passt ganz gut. Wir sind in der Tat unterschiedlich, wir haben unterschiedliches Alter und es wäre auch langweilig, wenn wir irgendwie so gleichförmig wären, weil dann braucht man keine Doppelspitze.
Sagt Bärbel Bas. Herzlichen Dank, dass Sie hier in der Sendung sind. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und in der kommenden Woche sehen Sie an dieser Stelle dann Blome und Pfeffer und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Da freue ich mich drauf. Einen schönen Abend. Tschüss.